Wer nicht denken will, fliegt raus. Eine subjektive Recherche anlässlich des 100. Geburtstags von Josef Beuys. Von Christian Müller und Jonas Bolle. Teil 2. Monumental oder mickrig? Nach dem Krieg hat sich Beuys dazu entschieden, Kunst zu studieren. Er begann 1946 an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf ein Studium der Monumentalbildhauerei. Während des Studiums kam er durch anthroposophische Kreise mit den esoterischen Lehren Rudolf Steiners in Kontakt. Nach dem Ende seines Studiums fiel Beuys in eine tiefe Depression. Diese Lebenskrise hat er durch eine Flucht aufs Land überwunden. Man könnte diese Krise auch als posttraumatische Belastungsstörung durch unverarbeitete Erlebnisse im Krieg lesen. In seiner Autobiografie Lebenslauf Werklauf schreibt er: 1956 bis 57, Beuys arbeitet auf dem Felde. 1959 heiratet er Eva Maria Wurmbach. 1961 wird er auf den Lehrstuhl für monumentale Bildhauerei der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf berufen. 1972 wird er nach langen Auseinandersetzungen mit der Kunstakademie vom nordrhein-westfälischen Wissenschaftsminister Johannes Rau entlassen. Beuys hat den Kunstbegriff erweitert und die soziale Plastik geschaffen. Er hat gezeichnet und gemeinsam mit der Fluxusbewegung Happenings veranstaltet. Er hat dem toten Hasen die Bilder erklärt. Er hat das Rudel aus 24 DDR-Schlitten aus einem VW-Bus ausbrechen lassen. Und er hat an verschiedenen Ausgaben der Documenta in Kassel teilgenommen. 1964 Documenta 3, 1972 Documenta 5 oder Documenta 7 1982.
Wir kamen 1982, meine Frau und ich, 82 auf die Documenta und da sah ich den Goldhasen in einer Mauer. Da war ein Loch rausgemeißelt und der Hase hinter Panzerglas. Und ich fragte, von wem der ist, und dann hat die gesagt, das ist Beuys. Und da ging es dann los, nicht? Und ich habe den Hasen erworben mit der Verpflichtung, Beuys bei seinem Riesenprojekt 7000 Eichen zu helfen.
Für das Kunstwerk 7000 Eichen, Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung, pflanzte Beuys über mehrere Jahre Bäume an unterschiedlichen Orten in Kassel.
Dieses Projekt ist eine Umsetzung seiner Theorie von erweiterter Kunstbegriff und sozialer Plastik.
Und gleichzeitig hat ein sehr deutscher Künstler einen sehr deutschen Wald in eine stark vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Stadt gepflanzt.
Erweiterter Kunstbegriff bedeutet in den Worten von Josef Beuys erstmal ganz einfach: Jeder Mensch ist ein Künstler, in dem Sinne, dass er etwas gestalten kann.
Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Beuys Frauen und Transpersonen mitgemeint hat.
Sagen wir jetzt einfach mal so.
Es geht also nicht darum, dass alle Menschen KünstlerInnen sind, also malen, singen, dichten, bildhauern oder podcasten müssen, sondern dass alle kreative Wesen sind, die aus ihrer eigenen Freiheit heraus die Gesellschaft gestalten können.
Das Kapital der Menschen ist ihre Fähigkeit. Das meint die Formel Kunst gleich Kapital.
Gesellschaftsverändernde Arbeit wird damit zu Kunst und zur sozialen Plastik.
Für Beuys war sogar Denken bereits Plastik.
Die soziale Plastik bedeutet einen klaren Gegensatz zu einem auf Ästhetik und Form begründeten Verständnis von Kunst.
Trotzdem kann soziale Plastik auch schön und poetisch sein.
Wie zum Beispiel die 7000 Eichen.
Vor dem Fredericianum lagen 7000 Stelen auf einem Riesenhaufen. Und Beuys dachte, er kann dann Eichen pflanzen mit einer Stele zusammen. Und jeder Deutsche oder viele Deutsche wären bereit, 600 D-Mark zu bezahlen, damit er das pflanzen kann. Aber diese Rechnung ging nicht auf. Und dann haben die schon geschimpft, jetzt habe ich diesen Stelenhaufen hier und was. Und dann kam zufällig ich und er sagte eben, ich kann den Hasen haben, aber ich muss ihm helfen bei den 7000 Eichen. Und ich habe ihm dann immer Geld gegeben, beziehungsweise nicht ihm, sondern einer Vereinigung in Kassel, Free University, Free International University, die haben das Geld bekommen. Ich habe eine Spendenbescheinigung bekommen und ich habe insgesamt dann 51% der Bäume finanziert. Dann kam aber er flog nach Japan, nach Tokio und hat da drüben für Sapporo Bier geworben. So ein Krug, Sapporo Bier, hat da sehr viel Geld bekommen offensichtlich und kam zurück und sagt, Josef, ich brauche dein Geld nicht mehr, den Rest mache ich selber.
Als Beuys 1984 einen Raum in der neu gebauten Stuttgarter Staatsgalerie gestalten sollte, war Josef Fröhlich dabei.
Ich war immer dabei. Wenn er in die Staatsgalerie ging, war ich immer dabei. Er wäre nie allein dahin gegangen. Er ist mit mir gefahren, ich habe ihn am Flughafen abgeholt. Er brauchte immer Begleitung.
Die Staatsgalerie unter der Leitung von Peter Beye scheint nicht der Lieblingsort von Beuys in Stuttgart gewesen zu sein. Mit der Auswahl des Raums ging es los.
Dann gehen wir so von der, also im neuen Teil der Staatsgalerie, von dem schrägen Aufgang dann durch die Räume und dabei sagt dann, den letzten Raum vor dem großen Raum links, sagt der Herr Beuys, das ist Ihr Raum, und denn das habe ich für Sie vorgesehen. Der Beuys war, habe ich schon gemerkt, ist enttäuscht. Und dann sagt er, was soll ich da mit meinem, na wie heißt die Arbeit, vergessen, diese lange Arbeit.
Der letzte Raum mit dem Prospekteur.
Ja.
Genau,
ja.
Den ersten.
Sagt er, soll ich die dann abschneiden, damit sie in den Raum passt?
Die Kuratorin Ina Konzen kann das bestätigen.
Und er sollte eben erst einen anderen Raum bekommen. Das ist sehr lustig, da gibt es ein Filmdokument zu. Er sollte erst den Raum dort drüben bekommen, den Raum 39. Und Sie sehen, der ist kleiner. Der ist erheblich kleiner. Und da hat Beuys gesagt, also typisch, Museen sind immer irgendwie mickrig. Jetzt passen hier meine Arbeiten nicht rein. Und ich werde hier die Rolle von dem Dernier Espace nicht etwa abschneiden, um das hier anzupassen, sondern ich will einen größeren Raum, auf gut Deutsch.
Und der Beuys hat schon immer auf diesen Raum da vorne geguckt, nicht? Und sagte, wie werden das mit dem Raum? Und dann sagte noch dabei, er hat nicht genügend Arbeiten vom Beuys, damit er diesen Raum hier einen Beuys-Raum machen kann. Sagt der Beuys, er macht ihm einen Vorschlag. Sind wir zu mir nach Hause gefahren und wie wir noch im Auto, hat er den Sammler, der hatte die plastische Fuß, elastische Fuß, diese Riesenarbeit, der hatte gesagt, ja natürlich, die liegt im Lager. Wie feststand, dass er den plastischen Fuß, elastischen Fuß bekommt, war für ihn der Raum klar. Und dann sage ich, was machen wir mit meinem Hasen? Dachte man, der kommt so in die Mitte vom Raum schön. Und sagt, er kommt so in die Ecke.
Für den Raum in der Staatsgalerie wurde Josef Fröhlich selbst auch noch gestalterisch tätig.
Bei der Espace ist auch eine Vitrine dabei. Eine Vitrine hat ja auch die Staatsgalerie und da neben dem Ausgang kommt die Kreuzigung hin und dein Hase kommt da hinten hin. Und da war ich enttäuscht, aber was soll ich machen? Und dann, was machen, wie bringen wir den Hasen, wie sollen wir ihn unterbringen? Haben gesagt, ja, der muss in eine Höhle. Sie haben gesagt, die Höhle geht nicht, diese Betonwand. Und dann kamen wir auf diesen Safe. Dann habe ich entworfen, habe eine Zeichnung gemacht und habe ihn dann hier in meiner Firma fertigen lassen. Die Größe hat er bestimmt. Und noch etwas, der Safe musste rostig sein, das hat auch er bestimmt. Der Hase musste in einem Safe sein mit verschweißten Schrauben, der darf nie mehr raus. Zu der Zeit hat der Hase noch mir gehört und es war eine Dauerleihgabe. Und ich glaube 1990 oder was habe ich das dann der Staatsgalerie geschenkt.
Eingesehen, dass sie nicht mehr an den Hase reinkommen.
So ungefähr.
Ja, das ist der große Eckraum, der ausschließlich Josef Beuys vorbehalten ist. Wobei ausschließlich stimmt nicht ganz, es ist ein großer Siebdruck noch von Andy Warhol dabei. Aber den hat Beuys auch hier in diesem Raum haben wollen, der ist auch Teil dieses Beuys-Raums.
Wie war das mit dem Warhol?
Das erzähle ich Ihnen. Die hintere Wand war leer. Und da hatte Beye einen Tag, bevor wir kamen, hatte er da das White Disaster hingehängt. Ja. Beuys war da. Und erst beim Rausgehen aus diesem Raum sagte der Beye, Herr Beuys, was meinen Sie zu dem White Disaster? Darf ich das hier hinhängen? Und der Beuys hat das angeschaut und hat sofort gesagt, ja klar, dann bin ich nicht so alleine, kein Problem.
Das heißt, das war gar nicht Beuys Idee?
Nee, das hat der Beye hingehängt. Und der Vorschlag kam auch von Beye. Er hat sich das nur von Beuys absegnen lassen, aber das White Disaster ist ein tolles Bild, ja, und Beuys hatte Warhol sehr, sehr geschätzt.
War nicht irgendwie jetzt, dass er den mitgebracht hätte oder dass das so lange vorgeplant war, sondern das hat sich im Laufe der Installation des Raumes ergeben. Und weil er natürlich einmal Warhol schätzte und weil er eben andererseits, weil diese Arbeit natürlich hier auch gut reinpasst. Nicht? Das ist ja eine ganz trostlose Arbeit. Das ist ein Autounfall, das Auto ist vollkommen zerstört, brennt. Und eine Person wird hochgeschleudert und klebt da eben an so einem Mast.
Hans-Peter Riegel hat uns erzählt, dass 1984 kein leichtes Jahr für Beuys war.
Also das gesamte Jahr 1984 war eigentlich von so einem Suchen geprägt. Also er war ziemlich orientierungslos, weil er auch die politische Heimat verloren hat. Hat dann die FOI, seine Organisation, die er dann noch hatte, die Free International University, tauchte immer mehr in rechten Zusammenhängen auf, also in rechten Postillen wurde dann publiziert. Das war alles sehr merkwürdig. Und er hat dann Ende 84 hat er diesen Schmerzraum gemacht. Das erzählte eigentlich alles über seinen Zustand. Und er war zu der Zeit schon schwer krank und hat dann relativ kurz danach erfahren, dass er eigentlich todkrank ist, also unheilbar krank ist. Diese Lungenkrankheit, die er hatte, dass die nicht heilbar war.
Den Raum in der Staatsgalerie hat Beuys 2 Jahre vor seinem Tod gestaltet.
Zu der Zeit hat auch schon so eine gewisse Art von Resteverwertung eingesetzt. Also er hatte ja die Angewohnheit, Dinge, die er vorfand, in seinem Atelier zu sammeln und dann bei den Installationsassemblieren zusammenzustellen.
2 Gipsformen, 2 aufgebrochene Gipsformen, Gipsschalen, Wachskeile. Das ist ein Akademiestuhl. Anmutung eines Ateliers oder einer Werkstatt. Dieser Herstellungsprozess, der wird ja unmittelbar ersichtlich, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt. Formgenerierung. Aus flüssigem Wachs wird eben so ein festgeformter Keil. Hintergrund, diese beiden Rohre, das sind Metallrohre, die ummantelt sind mit Filz. Hat für ihn immer so eine isolierende Eigenschaft. Dieses Rohr dort oben, dieses mit Filz ummantelte Metallrohr, transportiert vielleicht irgendwas. Transportiert vielleicht Ladung, irgendeine Form von Strahlung, von Energie. Rohrscheid weiterzugeben. Die Wände haben einen Schacht quasi und diese Rohre vergehen in diesen Schacht hinein. Da hat, glaube ich, jeder die Assoziation, das könnte weitergehen, nicht? Das könnte irgendwie so durch den Raum nach außen und hier in die anschließenden Ausstellungsräume gehen. Und dann diese Diagonalführung, die lenkt den Blick ja dann auch nochmal auf dieses Gestell dort hinten. Das ist so ein Dreifuß, also ein Stativ. Und auf diesem Stativ befindet sich ein Autorückspiegel, ein alter Autorückspiegel mit einem Kreuz in der Mitte, aufgemaltem Kreuz. Und im Hintergrund nochmal eine Fotografie von genau diesem Autorückspiegel.